Ja, ich bin überrascht, hier so viele Leute zu treffen. Ich hatte mich überhaupt nicht darauf eingestellt. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ja, das mit dieser Traueranzeige war ja wirklich interessant. Und ähnelt ja auch so ein bisschen nach so einer Friedhofskapelle hier. Es ist kalt, alles weiß, Kreuz. Ja, mit der Pause ist immer so eine Sache, weil also das, da bin ich nicht so ein Freund von. Dann die Hälfte kommt nicht wieder, wirst schon sehen. Gut. Also dann machen wir so in, mal sehen, wie es klappt, 35, 40 Minuten eine Pause, in der Hoffnung, dass noch ein paar übrig bleiben, sonst fahre ich auch nach Hause. Ja, das Thema, wahre Liebe bewahren, ein guter Anfang garantiert kein glückliches Ende. Dieser Untertitel dürfte euch wahrscheinlich bekannt sein aus den Sprüchen. Salomo, der hat einmal gesagt, dass das Ende einer Sache besser ist als ihr Anfang. Und das möchte ich gerne deutlich machen. Ich sollte ja was über Ehe und Erziehung und Familie sagen. Und ich dachte, das wäre ein guter Abschnitt hier in 1. Mose 25 vor allem. Ich möchte versuchen, anhand dieser Geschichte so ein paar Dinge zu sagen. Hier haben wir eigentlich einen sehr schönen Anfang einer Beziehung und auch dann ein guter Anfang einer Ehe. Aber wir werden heute Abend natürlich nicht dazu kommen, das traurige Ende dieser Ehe zu betrachten. Aber wir wollen uns erstmal freuen über den guten Anfang. Ich lese aus 1. Mose 24 den letzten Vers. 1. Mose 24, Vers 67. Und Isaak führte sie, das ist Rebekka, in das Zelt seiner Mutter Sarah. Und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er hatte sie lieb. Und Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Dann lesen wir weiter. In Kapitel 25, Abvers 19. Und dies sind die Geschlechter Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm. Die Tochter Betuels des Aramäers, aus Padam Aram, die Schwester Labans des Aramäers. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten. Und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihr und sie sprach, wenn es so steht, warum bin ich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Inneren. Und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich am ganzen Leib wie ein härener Mantel. Man gab ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Man gab ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob aber war ein sanfter Mann, der in den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka hatte Jakob lieb. Jakob kochte ein Gericht und Esau kam vom Feld und war matt. Und da sprach Esau zu Jakob, lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin matt. Darum gab man ihm den Namen Edom. Und Jakob sprach, verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach, siehe, ich gehe hin zu sterben, wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sprach, schwöre mir zuvor. Er schwur ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht dem Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen und er aß, trank, stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Ein guter Anfang garantiert kein gutes Ende. Nun, die unter euch noch ein bisschen den Sport lieben, die wissen, dass die deutsche Handballmannschaft einen relativ guten Anfang gemacht hat, jetzt in der WM vor 3 Tagen, oder wann das war. Zweites Spiel war nicht so gut, haben sie verloren. Jetzt sind die am Spielen oder ich weiß nicht, ob sie fertig sind. Also ein guter Anfang garantiert noch kein Ausscheiden, kein Bestehen im Finale, sondern das kann ganz anders aussehen. Nach einigen Tagen wird sich vielleicht sogar heute Abend schon entscheiden. Und das können wir aus dem Sport an vielen Beispielen sagen und erkennen. Wenn wir an die letzte Olympiade denken, vielleicht habt ihr noch in Erinnerung, der deutsche Achter, Paradestrecke, Anfang war nicht so gut, war ein bisschen holprig, aber dann zogen diese 8 Männer durch und schließlich im letzten Drittel konnten sie alle davonfahren. Also nicht immer ist ein guter Anfang derjenige, der ein gutes Ende garantiert, und nicht immer ist ein mäßiger Anfang das Schlechteste, wenn es ein gutes Ende hat. So gibt es da viele Beispiele für, und die Ehe ist nun wirklich keine Kurzstrecke, sondern ist eine Langstrecke und ähnelt weniger einem Sprint von 100 Metern, sondern einem Hindernislauf von 3.000 oder 5.000 Metern oder auch einem Marathonlauf. Für uns Christen ist klar, bis der Tod uns scheidet, das sollte die Ehe kennzeichnen. Ein Zyniker, der hat einmal gesagt, die Ehe ist ein Traumschloss mit eingebauter Folterkammer. Der hat offensichtlich keine guten Erfahrungen gemacht damit. Eine Ehe ist ein Traumschloss, so stellt man sich das vor, aber mit einer eingebauten Folterkammer. Und davon können manche wahrscheinlich auch unter euch ein Lied von singen, auch wenn es nicht ganz so dramatisch aussieht, wie ich hoffe. Aber für uns Christen ist doch gerade die Ehe eine wunderbare Möglichkeit, in einer Zeit, wo die Ehe gering geschätzt wird, wo jede zweite Ehe auch in Deutschland inzwischen geschieden wird, und wo sich eine junge Generation weigert, überhaupt zu heiraten, das ist euch auch gut bekannt, dass man sich nicht mehr gern verbindet oder verbindlich erklärt, ist es eine schöne Möglichkeit, als Christen etwas vorzuleben und auch die Liebe unseres Herrn Jesus wiederzuspiegeln. Das ist mit auch eine Absicht, die Gott mit der Ehe hat. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem jüngsten Sohn David, der hat in Köln Sport studiert. Und er kam ein Wochenende nach Hause und wir tauschen uns ein bisschen aus. Und dann bedankte er sich bei mir und bei meiner Frau. Ich war ganz erstaunt, das hat man ja nicht so oft, dass die Kinder sich bedanken bei den Eltern. Und da sagte er, ja, ihm wäre das doch klar geworden, er wäre der Einzige unter all seinen Mitstudenten, der aus einer heilen Ehe kommt. Alle anderen haben gesagt, unsere Eltern sind geschieden und sind ein bisschen neidisch auf ihn. Aber das ist leider kein Einzelfall. Aber gerade wenn wir als Christen, als Ehepaar und als Familie so etwas vorleben können von dieser Treue, dann ist das ein großes Zeugnis und auch eine große Herausforderung und auch mutmachend für unsere Mitmenschen. Aber wenn wir uns die Ehen ansehen in den christlichen Gemeinden, dann hat man oft doch auch den Eindruck, dass es eine Zweckgemeinschaft ist. Und manchmal fliegen da auch die Fäuste. Und ich übertreibe jetzt nicht, das ist ja keine Seltenheit, auch unter solchen, die sich wiedergeboren nennen. Zumindest werden verletzende Worte ausgesprochen und Wunden zugefügt, Verletzungen. Und sicherlich können viele Schwestern unter uns davon ein Lied singen, vielleicht auch manche Brüder. Und wie schön dann solch einen Ehestart hier zu sehen von Isaak und der Rebekka. Beide sind vom Volk Gottes. Beide haben auf Gottes Führung gewartet. Isaak ist dabei relativ alt geworden, 40 Jahre, das hat man selten heute. Und während dieser Isaak dort an einem Brunnen, das wird vorher beschrieben in der Szene, am Abend nachdenkt, manche nehmen an, dass er gebetet hat, oder manche übersetzen das auch so, wird ihm die Braut Rebekka zugeführt, ohne dass er da viel zu beigetragen hat. Wahrscheinlich ist euch die Geschichte in 1. Mose 22 sehr gut bekannt. Er hat auf Gott vertraut und erlebt jetzt, wie Gott genau die richtige, passende Frau für ihn zuführt. Und das ist auch, glaube ich, eine erste wichtige Lektion für die unter euch, die noch nicht verheiratet sind. Und da sitzen ja doch eine ganze Reihe. Wartet bitte auf den Herrn. Vertraut ihm. macht euch nicht verrückt, betet viel und dann hebt eure Augen auf. Ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist, weder für den jungen Mann noch für die junge Dame. Und wenn ich an meine Jugend denke, wie oft man sich da einen dicken Kopf gemacht hat, wen werde ich mal heiraten? Und wenn ich dann 18, 19 war, dann wurde das immer krimineller und dann dachte man sich, kriege ich überhaupt noch jemand mit? Aber dann irgendwann hat Gott dafür gesorgt, dass ich die passende Frau kriege. Und das werdet ihr auch erleben, wenn ihr wartet auf die Führung Gottes. Und wie schön, dieser Isaak, er betet, er wartet, er sinnt über Gottes Wort nach. Und wie viele Kopfschmerzen und wie viele negativen Erfahrungen würdet ihr euch sparen, wenn ihr warten könntet, auch gerade als junge Männer. Wartet, betet, bereitet euch vor, studiert die Bibel, seht zu, dass euer geistliches Leben auf Vordermann kommt und dann zur rechten Zeit hebt eure Augen auf und dann wird Gott dir den richtigen Partner zeigen. Zunächst sah er natürlich nicht die Rebekka, sondern er sieht erstmal eine Menge Kamele kommen und dann werden seine Augen gerichtet auf die Rebekka und dann lesen wir ganz schlicht und einfach, er nahm Rebekka, führte sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und sie wurde seine Frau. Und er hatte sie lieb. Das wird verschieden übersetzt. Luther und Schlachter übersetzt. Er gewann sie lieb. Elberfelder finde ich ein bisschen schöner hier zumindest. Da steht, er hatte sie lieb. Und das nach der Hochzeit. Und das ist heute ja auch nicht mehr selbstverständlich. Sondern oft stellt man fest, dass junge Menschen sich verlieben, sich auch verloben. Aber wenn sie dann endlich heiraten, dann ist es mit der Liebe schon ein bisschen wieder vorbei. Hier finden wir einen wunderschönen Anfang. Er hatte sie lieb. Ja, das waren Zeiten, die sind lange vorbei, wo man warten konnte. Und wo auch dann ein Abraham, ein Eliezer beauftragte, die richtige Frau auszusuchen. Und es gibt heute vermehrt Stimmen, die sagen, auch aus einer guten Beobachtung heraus, diese arrangierten Ehen waren in der Vergangenheit im Allgemeinen besser als die sogenannten Liebesehen, die wir heute so im Allgemeinen vor uns haben. Das ist interessant. Und ich glaube das auch. Ich glaube, dass andere viel besser beurteilen können, wer ein richtiger Partner für mich ist, wenn es betende Eltern sind, wenn es gute Freunde sind. Ich glaube, dass wir gerade als Männer uns sehr täuschen. Wir lassen uns von optischen Reizen sehr faszinieren und täuschen. Und andere, wenn wir Eltern haben, die beten, wenn wir Freunde haben oder auch ältere Geschwister, die uns kennen und beobachten, ich glaube, dass die besser wissen, wer zu uns passt, als wir selbst. Und die Anzahl der Ehescheidungen in den letzten Jahrzehnten beweist das ja auch. Nun wird mancher von euch sagen, naja gut, früher da hat man einfach zusammengehalten, weil man geheiratet hat und das war eine Schande, sich zu scheiden. Die haben dann auch nur eben als Zweckgemeinschaft durchgezogen. Ich weiß es nicht. Ich fand das interessant, dass die Elizabeth Elliot, das ist eine ganz gute Autorin, ich habe ein paar Bücher von ihr draußen auf dem Büchertisch liegen. Ich hätte ein paar mehr mitgebracht, wenn ich gewusst hätte, dass so viele hier anwesend sind. Also wer Interesse hat, bitte, gerade die Bücher von Elizabeth Elliot sind eine ganz wertvolle Hilfe. Was Partnerwahl betrifft, aber auch was Ehe betrifft, und sie hat eine Menge Erfahrung darin, die schreibt in einem anderen Zusammenhang, Naomi, Ruths Schwiegermutter, suchte den Gatten für sie aus und sagt ihr ganz genau, welche Schritte sie unternehmen sollte. Nun gut, das brauchen wir nicht nachmachen. Es gibt eine Menge Menschen, deren Ehen von anderen arrangiert wurden. Und der Anteil an erfolgreichen Verbindungen dieser Art scheint wesentlich höher gewesen zu sein, als bei unserer heutigen selbstgemachten Ehe. Ein Missionar erzählte mir einmal von den Eheseminaren, die er für Indianer hielt. Soll das heißen, dass diese Leute Eheprobleme haben, fragte ich. Die Indianer, die unter denen ich in Südamerika gearbeitet hatte, kannten so etwas nicht. Und ob, sagte er, seit sie die Gewohnheit der Weißen übernommen haben und keine Ehe mehr arrangieren. Also man muss Eheseminare machen, seitdem die Ehen nicht mehr arrangiert wurden, wenigstens bei diesen Indianern. Das ist doch eine interessante Bemerkung, finde ich. Aber ich will jetzt nicht hier neue Sitten einführen. Ich bin mir auch klar, dass man das Rad hier nicht der Geschichte zurückdrehen kann. Aber bitte überdenkt das mal. Und wenn ihr vor der Frage steht, Partnerwahl, ist es auf jeden Fall gut, wenn ihr den Rat eurer betenden Eltern, wenn ihr sie habt, oder Freunde oder Brüder und Schwestern im Glauben einholt und euch nicht auf eure Augen und auf eure Eindrücke allein verlasst. Also hier haben wir einen wunderschönen Anfang einer Ehe, die leider aber zum Schluss nicht ganz so gut endet. Interessant ist, dass wir hier zum zweiten Mal das Wort Liebe finden. Er hatte sie lieb. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo das Wort Liebe zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Und das ist ja ein allgemeines Prinzip. Wenn man einen Begriff definieren möchte, ist das oft eine Hilfe, dass man diesen Begriff aufsucht, wo in der Bibel zum ersten Mal vorkommt. Der gibt im Allgemeinen Aufschluss über die Bedeutung, über den Inhalt. Frage an euch, wo kommt Liebe in der Bibel zum ersten Mal vor? Ja, komm, schämt euch nicht, einige wissen das. Also die Schwestern wissen das ganz bestimmt. Die haben schon in der Konkordanz nachgeguckt. In 1. Mose, Kapitel 22, da kriegt der Abraham den Befehl von Gott, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und geh hin und opfere ihn auf einen Berge, den ich dir sagen werde. Da kommt zum ersten Mal Liebe vor. Und hier wird Liebe in einem Zusammenhang erklärt, der deutlich macht, dass Liebe etwas mit Opfer zu tun hat. Dieser einzige geliebte Sohn sollte geopfert werden auf Moria. Und ich glaube, dass wir hier eine gute Definition von Liebe finden. Und das ist ja eine bekannte Geschichte, die uns an Golgatha erinnert. Und ich denke, Paulus bezieht sich auch auf diese Geschichte, wenn daran erinnert, dass Gott seinen eingeborenen oder einzigen Sohn nicht verschont, sondern für uns hingegeben hat. Da wird also die göttliche Liebe deutlich gemacht, die man daran erkennt, dass sie geopfert wird. Das ist keine selbstsüchtige Liebe, sondern eine Liebe, die gibt. Und das zweite Mal kommt also das Wort Liebe hier vor. Und das ist die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn, wie Abraham Isaak, sondern hier haben wir die Liebe eines Mannes zu seiner Frau. Er hatte sie lieb. Und ich möchte daraus eine Anwendung machen. Immer dann, wenn wir etwas von der Liebe Gottes, dieser selbstlosen Liebe Gottes kennengelernt haben, dann sind wir auch in der Lage, gute Ehemänner zu werden und eine solche Art von Liebe auch unseren Frauen gegenüber zu praktizieren und zu leben und zu zeigen. Jedenfalls wünsche ich das sehr, dass wir uns an der Liebe Gottes orientieren, gerade wir Männer. Wir haben das, glaube ich, sehr, sehr nötig. Und wenn uns die Liebe Gottes deutlich wird und deutlicher wird, dann denken, dass er, unser Vater im Himmel, den er liebte, nicht verschont, sondern für uns alle hingegeben hat, dann ist das eine ganz wichtige und gute Voraussetzung für uns, auch Liebe zu lernen. Auch Liebe zu lernen in der Ehe. Kennen wir die Liebe Gottes? Im Epheserbrief Kapitel 3, ich denke viele von euch kennen diesen Vers sehr gut, da wird daran erinnert an die Breite, Länge, Tiefe und Höhe der Liebe Gottes. Wenn wir die nur ein wenig mal studieren, ein wenig kennenlernen, dann haben wir einen Maßstab auch für Liebe in der Ehe. Und das wäre dann auch eine Kraftquelle für Liebe in der Ehe. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 10, wenn Gott uns so geliebt hat, so geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Oder man kann vielleicht auch sagen, dann sind wir auch fähig, einander zu lieben. Und ich sage jetzt nichts Neues, wenn ich daran erinnere, dass wir im Neuen Testament viermal eine Aufforderung an die Ehemänner finden, dass ihre Frauen geliebt werden sollen. Dreimal im Epheserbrief, einmal im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 19. Das ist also ein Befehl, eine Ermahnung, ihr Männer, liebt eure Frauen. Nur einmal werden im Neuen Testament die Frauen aufgefordert, ihre Männer zu lieben. Das finden wir im Titus Kapitel 2. Warum? Warum müssen Männer viermal ermahnt werden, und die Frau nur einmal. Und ich denke, dass wir als Männer diese Ermahnung nötig haben, denn wir müssen erst mal lernen, was Liebe ist. Dass nicht nur ein Gefühl ist, dass nicht nur mit Sexualität, mit Hormonen zu tun hat, sondern viel mehr. Dass es ein fester Entschluss ist, Liebe zu üben, zu geben, zu investieren. Und wir als Männer haben das Riesenproblem, dass wir Liebe mit Sexualität verwechseln und oft erst in vielen Ehejahren so langsam lernen, was wirklich echte Liebe ist. Ich muss das zumindest von mir bekennen. Frauen müssen das nicht so studieren und lernen wie wir Männer. Das ist irgendwie in ihnen angelegt. Sie sind stärker angelegt zu lieben. Das fällt ihnen nicht schwer. Sie stehen vielleicht als Ehefrau oder als Mutter in Gefahr, ihre Kinder mehr zu lieben als der Mann. Deswegen finden wir in Titus Brief auch diese Ermahnung, dass die Frauen eben nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihre Männer lieben sollen. Also die Aufforderung an die Schwestern, ihre Männer zu lieben, einmal, an die Männer viermal. Frauen werden dagegen aufgefordert, dreimal im Neuen Testament ihren Männern untertan zu sein. Das ist ein Problem für die Schwestern wiederum. Das fällt ihnen nicht leicht. Und das müssen sie lernen, aber wir als Männer, wir müssen lernen, was Liebe ist. Und das ist leider auch ein großes Problem, nicht nur in der Welt, sondern auch unter Christen in christlichen Ehen, wirklich echte Liebe. Wie oft habe ich gehört von solchen, die auch in einer christlichen Tradition aufgewachsen sind, Gemeindeglieder sind, vielleicht auch aktiv gewesen sind. Ich denke an einen Freund von mir, Vater von 8 Kindern, viel zusammen erlebt, war sehr begabt, war Jugendleiter in einer großen Gemeinde. Und eines Tages sagte mir seine Frau, nach 15 Ehejahren, ihr Mann hätte ihr gesagt, er hätte sie noch nie geliebt. Kurz darauf haben sie sich scheiden lassen und er sich scheiden lassen und dann eine Frau mit 8 Kindern hinter sich gelassen. Man hat das nicht für möglich gehalten, aber ich fürchte, dass das kein Einzelfall ist. Und so viele traurige Ehen oder lieblose Ehen in unserer Zeit zeigen und beweisen das auch. Er hatte sie lieb. Vor Jahren gab es einmal eine Bildumfrage unter Männern, was die unangenehmste Frage wäre. Also Männer wurden gefragt, was ist die peinlichste und unangenehmste Frage. Ich habe leider vergessen, die Zeitung mitzubringen. Ich war vorne auf dem Titelblatt und da haben dann weitaus die meisten geantwortet. Die unangenehmste Frage für mich ist, hast du mich lieb? Warum ist das unangenehm, wenn unsere Ehefrauen uns fragen, hast du mich lieb? Auf die Frage kann man eigentlich nur Ja oder Nein antworten. Und dann will man nicht antworten, dann guckt man rum und stolpert und murmelt und drückt sich davor. Vor der Hochzeit war uns das nicht schwierig zu sagen, ich habe dich lieb. Aber in der Ehe, wann hast du das deiner Frau zum letzten Mal gesagt, ich habe dich lieb, warum fällt dir das so schwer, warum fällt mir das so schwer? Ich habe das des Öfteren erlebt, wenn meine Frau mich fragte, hast du mich lieb? Besonders in jungen Ehejahren, heute fällt mir das, denke ich, ein bisschen leichter. Da habe ich innerlich einen dicken Hals gekriegt und war innerlich auch wütend und habe dann gesagt, ja, das ist halt für eine blöde Frage, hast du mich lieb? Du weißt doch, dass ich dich lieb habe und schließlich bin ich doch derjenige, der bei Aldi einkaufen geht und alle 14 Tage einen Mülleimer nach draußen stellt und manchmal auch das Frühstück morgens macht und dergleichen mehr. Liebe, das ist doch nur ein Wort, was hast du davon, wenn ich dir sage, ich habe dich lieb? Ja, aber dann kommt die Antwort, hör mal, ich möchte nicht deine Einkäufe oder deine Taten, sondern ich möchte gerne von dir hören, dass du mich lieb hast. Wann haben wir das zum letzten Mal unserer Frau gesagt? Und ich denke, die Frauen, die warten darauf, und das ist ganz wichtig, dass wir das auch mal verbal äußern. Das sollte sich natürlich decken, auch mit unserem Leben. Aber vielleicht bin ich nur so komisch. Ich hoffe, ihr anderen hab das gelernt, in jungen Ehejahren das zu sagen und auch deutlich auszudrücken, ich habe dich lieb. Ich finde das so schön, dass die Bibel das hier sagt. Er hatte sie lieb. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel wird uns das so vorgestellt. Wie schön, wenn eine Ehe darin besteht und auch erkannt wird, dass wirklich Liebe da ist, besonders vom Ehemann zu seiner Frau. So wünsche ich sehr, dass die anwesenden verheirateten Frauen heute Abend oder morgen dieses Wort oder diesen Satz des Öfteren hören können. Und dass wir das lernen als Männer, das auch mal verbal auszudrücken. In den folgenden Versen wird dann deutlich, im Kapitel 25, Abvers 19, dass sie ein großes Problem in ihrer Ehe hatten. Es kamen keine Kinder. Und das war für Isaac und Rebekka ein ganz großes Problem, das wir heute schlecht nachvollziehen können. Denn damals hatte ja Gott einen Bund gemacht mit Abraham und auch mit Isaac. Isaac sollte viele Nachkommen haben. Und Rebekka wurde vor ihrer Hochzeit gesegnet mit den Worten: Du, unsere Geschwister, werdet zu 1000 mal 10.000. Nun, das ist eine interessante Prophezeiung oder ein interessanter Wunsch. Und wahrscheinlich wird sich keine Frau hier so viele Kinder wünschen. Aber damit sollte gesagt werden, also wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du viele Kinder bekommst, wenn es möglich ist, mit den Nachkommen natürlich, 1000 mal 10.000. Aber diese Frau, die Segensträger sein sollte, von ihr lesen wir, dass sie unfruchtbar war, dass sie kein Kind gebar. Und das ist eine Katastrophe gewesen für eine Frau im Alten Testament und eine unwahrscheinliche Glaubensprüfung. Steht Gott zu seinen Verheißungen? Gott hatte doch verheißen, dass Abraham durch Isaak Nachkommen haben wird. Und wie schön, dass wir dann lesen, dass Isaak, Vers 21, betet, er bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Isaak betet. Erinnert Gott an seine Verheißung, die er gegeben hat, nicht weil Gott vergesslich ist, sondern weil Gott es so angeordnet hat, dass wir beten und ihn an seine Verheißung erinnern. Ich zitiere Spurgeon: Verheißungen sind sozusagen das Rohmaterial des Gebets. Das Gebet bewässert die Äcker des Lebens mit dem Wasser aus dem Speicher der Verheißungen. Ich liebe diese bildhafte Sprache von Spurgeon. Wir treten vor Gott und sagen zu ihm: Tu, wie du gesagt hast. O Herr, hier ist dein Wort. Wir bitten dich, es zu erfüllen. So wird die Verheißung zu dem Bogen, mit dem wir die Pfeile unserer Bitten abschießen. Das ist ein guter Spruch, finde ich. Verheißungen sind das Rohmaterial des Gebets. Das Gebet bewässert die Äcker des Lebens mit dem Wasser aus dem Speicher der Verheißungen. Wir treten vor Gott und sagen zu ihm: Tue, wie du gesagt hast. O Herr, hier ist dein Wort. Wir bitten dich, es zu erfüllen. So wird die Verheißung zu dem Bogen, mit dem wir die Pfeile unserer Bitten abschießen. Und ich denke, dass Gott auch manchmal Mangel oder Not, Prüfungen in unser Leben stellt, auch in unser Eheleben, damit wir wieder lernen zu beten, die Verheißung Gottes in der Bibel unterstreichen, sie Gott vorhalten und wir wieder ganz neu beten lernen und vertrauen lernen, dass wir ihn suchen und beten. Wenn man hier die Zahlen vergleicht, Isaak war 40 Jahre alt, als er heiratete, und als er Vater wurde, war er 60, da muss er wohl wahrscheinlich eine Menge Jahre gebetet haben. Eventuell sogar 19 Jahre lang. Wir wissen nicht ganz genau, wann er ernsthaft dafür angefangen hat zu beten, aber das werden eine Menge Jahre gewesen sein, dass er gebetet hat, Gott an seine Verheißung erinnert hat. Und das ist ein schönes Beispiel für anhaltendes Gebet. Nicht müde werden. Und ich weiß nicht, welche Probleme du hast in der Ehe. Vielleicht geistliche Unfruchtbarkeit, Probleme mit den Kindern oder was auch immer. Denke daran, anhaltend beten heißt, Gott eine Sache, die uns wichtig ist, die uns Not macht, immer wieder im Gebet Gott zu bringen und dann zu warten, dass er hört, und nicht müde werden. Hier ist Isaak ein Vorbild. Er wächst hier über seinen Vater hinaus, denn ihr wisst alle, ihr kennt die Geschichte aus Abrahams Frau, Sarah kein Kind bekam, dann haben sie einen Ausweg gesucht und dann auch einen gesehen für sich. Da kam die Hagar ins Spiel und damit eine ganz traurige Geschichte im Leben Abrahams. Sie konnten nicht auf Gott warten und sie meinten, sie müssten ihm nachhelfen. Hier finden wir einen Isaak, der warten kann und der beten kann. Manche Übersetzer haben hier übersetzt, und Abraham bat den Herrn in Gegenwart seiner Frau, denn sie war unfruchtbar. Und daraus könnte man vielleicht schließen, obwohl das nicht sicher ist, dass sie auch gemeinsam dafür gebetet haben, in Gegenwart seiner Frau. Jedenfalls möchte ich diese Anwendung machen, auch die Frage hier stellen, betet ihr noch gemeinsam zusammen, ihr Eheleute? Also ich kann mich gut erinnern, als wir verliebt waren, meine Frau Ulla und ich, da war das überhaupt kein Problem, gemeinsam zu beten. Wenn wir uns getroffen haben, haben wir immer gebetet zusammen. Als wir verlobt waren, ging das auch noch ganz gut. Aber als wir noch verheiratet waren, konnte man das richtig verfolgen, wie das mit den Monaten abnahm. Und dann hat man oft wochenlang gar nicht mehr gebetet. Und irgendwann musste Gott in unser Leben Not hereinbringen, dass man wieder gemeinsam auf die Knie ging. Also ein guter Anfang garantiert auch kein gutes Ende, sondern wir müssen da auch beständig sein und das auch immer wieder neu uns vornehmen. Und ich glaube, da sind besonders die Männer unter uns gefragt, die dann auch der Frau sagen müssen, die Frauen warten da eigentlich drauf, komm, lass wir mal wieder zusammen auf die Knie gehen und beten. Könnt ihr noch zusammen beten? Oder fehlt euch jede Freimütigkeit, wie man sagt, jede Freude daran? Habt ihr den Eindruck, das passt eigentlich überhaupt nicht? Wir haben so viele Probleme in unserer Ehe oder in unserem Leben. Und jetzt auf die Knie gehen, dafür zu beten. Aber wie schön, wenn das in unserem Leben zu einer Gewohnheit wird, dass man zusammen betet. Ich habe ein paar von den Biografien von Georg Müller mitgebracht. Ich nehme an und hoffe sehr, dass ihr die meisten von euch die Lebensgeschichte von ihm kennt. Als einen Mann des Glaubens. Waisenvater von Bristol. Ich brauche seine Geschichte nicht zu erzählen. Aber was ich in dieser Biografie wertvoll halte, ist nicht nur sein Vertrauen auf den Herrn und die Glaubenserfahrung, die er damit machte, sondern welche eine Ehe er geführt hat, bei der Belastung und Verantwortung für etwa 2000 Waisenkinder, die er täglich nicht versorgen musste, da hat Gott für gesorgt, aber für die er Gott vertraut hat. Man kann es also hier ganz schön nachlesen. Ich lese mal ein paar Zeilen vor aus dieser Biografie. Müller glaubte, dass eins der größten Geheimnisse ihres Eheglücks darin lag, dass sie neben ihren persönlichen Gebeten und den Gebeten in der Familie oft gemeinsam die Hände falteten. Jetzt Zitat. Viele Jahre lang hatten meine wunderbare Frau und ich sofort nach dem Familiengebet am Morgen eine kurze Gebetszeit zusammen, wobei die wichtigsten Gebetsanliegen für diesen Tag vor Gott gebracht wurden. Wenn starke Prüfungen länger bestanden oder wenn irgendeine Not besonders groß war, beteten wir nach dem Mittagessen wieder zusammen, wenn ich in ihr Zimmer kam. Und in Zeiten ganz außergewöhnlicher Schwierigkeiten oder Nöte wurde es manchmal noch ein- oder zweimal am Nachmittag wiederholt. Und am Abend, während der letzten Stunde unseres Aufenthaltes im Waisenhaus, empfanden wir es als selbstverständlich, dass diese Stunde dem Gebet gehörte, obwohl wir beide sehr viel Arbeit hatten. Meine geliebte Frau kam dann in mein Zimmer und Bitten und Fürbitten, gemischt mit Danksagung, dauerten im Allgemeinen 40 Minuten, 50 Minuten, manchmal eine Stunde. Und während dieser Zeit brachten wir wohl 50 und mehr verschiedene Dinge, Menschen oder Umstände vor Gott. Das ist ein selten schönes Beispiel für gemeinsames Gebet. Und wenn man daran denkt, welche eine Verantwortung wir hatten und wie ihr Tagesplan aussah, dann kann man darüber nur staunen, wie diszipliniert die gelebt haben und wie die Liebe zum Herrn, zu den Menschen, aber die Liebe zueinander dieses Gebetsleben nicht irgendwie beeinträchtigt, sondern gefördert haben. Und das wünsche ich euch, und das wünsche ich mir natürlich auch, dass wir das wirklich pflegen. Und ich meine, dass wir als Ehemänner da eine besondere Verantwortung haben, auf unsere Frauen zuzugehen. Ich habe eine schöne Erinnerung an meine Eltern zu Hause. Ich habe das als junger Mann gar nicht so wahrgenommen oder gar nicht so geschätzt. Wahrgenommen habe ich das schon, das hätte ich gar nicht vergessen. Aber ich erinnere mich, dass ich als junger Mann, wenn ich meine Eltern beobachtet habe, jeden Tag feststellen konnte, dass die beiden im Wohnzimmer saßen, der eine in dem Sessel, der andere im anderen. Dann haben beide ihre Bibel gelesen und haben jeder für sich dann stille Zeit gemacht und gebetet. Und jeden Abend konnte man sehen, wie die beiden wieder im Wohnzimmer waren, und dann sind sie beide auf die Knie gegangen und haben gemeinsam gebetet. Noch war es so, wenn ich dann abends nach Hause kam, die Eltern hatten sich ein bisschen verspätet und dachten, ich wäre am Schlafen. Ich war mit meinen Freunden ganz woanders in irgendwelchen Kneipen in Schwelm, und wir haben uns dann bei Alkohol und anderen Dingen lustig gemacht über die armen Brüder in der Versammlung, die überhaupt nicht wissen, was Leben ist, und haben dann uns einen getrunken. Und ich kam dann nach Hause, ein bisschen angetörnt, und schlich mich dann am Wohnzimmer meiner Eltern vorbei. Die waren noch nicht schlafen gegangen. Und ich weiß noch genau, wie man daran vorbei robbte und versuchte, keinen Lärm zu machen. Ich habe noch das Knarren der Treppen in den Ohren, sage ich euch. Wir hatten ein altes Haus, Holztreppe, musste man immer am Geländer sich hochhangeln, damit es keinen Krach gibt. Denn wenn man so eine Holztreppe hochgeht, das knackt unwahrscheinlich. Eltern durften das nicht hören oder merken, wo ich war. Und dann schlich ich mich dann am schlimmsten Part dann über die Erde, um in mein Zimmer zu kommen. Und dann lagen meine Eltern auf den Knien und beteten. Und sie beteten auch für mich. Das hat mich schon irgendwie berührt damals, aber erst heute bin ich meinen Eltern echt dankbar dafür, dass sie mir dieses Vorbild vorgelebt haben. Betende Eltern, welch eine Erinnerung und welch einen Wert geben wir als Eltern unseren Kindern mit, wenn sie die Erinnerung haben, die Eltern waren Beter und haben für mich gebetet. Was hindert uns, zu beten und auch Gebetserhörungen zu haben? Ich möchte dazu jetzt noch einen Vers lesen aus 1. Petrus Kapitel 3, der auch sehr bekannt ist. Ich möchte ein paar Minuten da auch mit euch drüber nachdenken, bevor ihr dann euren Kaffee kriegt und hoffentlich nicht weglauft. 1. Petrus 3, da wird auch Bezug genommen auf die Geschichte des Alten Testamentes, auf Sarah, auf die heiligen Frauen der Vergangenheit, wie Sarah dem Abraham gehorchte und so weiter. Und dann in Vers 7, da geht es um die Männer. Ihr Männer, ebenso wohnt bei ihnen, also bei den Frauen, bei euren Frauen, nach Erkenntnis, als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen ehregebend, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Und jetzt kommt's: damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und das, finde ich, ist ein ganz starker Satz. Also wir finden hier Voraussetzungen für erhörliches Gebet, und da werden die Männer angesprochen und sollen als erstes lernen, mit Einsicht bei ihren Frauen zu wohnen. Was bedeutet das? Einsicht. Ich glaube, dass wir Männer, damit sage ich auch nichts Neues, sehr egoistisch sind, trieborientiert, sehr rücksichtslos, gerade auch unseren Ehefrauen gegenüber. Und oft ist es leider auch unter Christen so, dass die Frau oft nur das Lustobjekt ist. Und hier werden die Männer ermahnt, wir werden ermahnt, wir sollen Einsicht haben, Erkenntnis haben und mit dieser Erkenntnis richtig umgehen und damit eben auch unserer Frau eine Hilfe sein können, um sie zu ehren. Sie werden aus der schwächere Gefäß hier genannt. Einsicht, hineinsehen, einfühlsam sein, die Empfindungen einer Frau zu verstehen. Und das ist wirklich ein Problem für mich gewesen in meiner Ehe. Und ich habe lange, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gebraucht, und ich bin immer noch nicht am Ende, um das Wesen meiner Frau ein wenig kennenzulernen, Einsicht zu haben. Wir Männer, wir haben keine Probleme, uns Gebrauchsanweisungen jeder Art anzusehen, wenn es um einen Computer geht, um ein Auto geht und dergleichen mehr. Das studieren wir. Warum? Ja, damit wir Nutzen haben an diesem Gerät und damit wir viel Freude haben. So beginnen ja auch die meisten Gebrauchsanweisungen. Wenn Sie Freude haben wollen an Ihrem Gerät, lesen Sie bitte aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Man weiß natürlich immer alles besser schon. Und ja, irgendwann greift man doch dazu, weil man einen Fehler gemacht hat und nicht weiterkommt und dergleichen mehr. Also das schaffen wir Männer noch, dass wir uns bei technischen Geräten Informationen holen, damit wir wirklich Freude an dem Gerät haben. Aber wenn es um unsere Ehe geht und wenn es um das Wesen einer Frau geht, dann machen wir uns wenig Mühe, nicht im Gegenstand, sondern eine Person, ein Wesen kennenzulernen, Einsicht zu haben, ja, damit wir auch und vor allem auch sie Freude hat an unserem Zusammenleben. Also das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich dachte immer, meine Frau wäre so wie ich, würde so denken wie ich und habe alles immer selbstverständlich hingenommen und war dann hinterher ein bisschen erstaunt, dass sie ganz andere Eindrücke hatte und Empfindungen wie ich. So hielt ich es für angemessen und auch sehr fromm, dass wir uns verlobt haben auf dem Friedhof am Grab von Pastor Wilhelm Busch. Ich meinte, das wäre genau die richtige Umgebung und das ist die richtige Atmosphäre für eine Verlobung. Und dann sind wir an einem November oder Oktober Nachmittag nach Essen gefahren. Wilhelm Busch war ein paar Monate vorher gestorben, heimgegangen. Ich war auf der Beerdigung dabei. Dieser Mann hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Und das war für mich eine ganz prägende Figur. Und ich meinte, da müssen wir uns nicht verloben. Angesichts des Todes, unser Leben ist kurz, habe ich so gesagt. Und wir wollen doch beide für den Herrn leben. Und das ist doch am besten, wir machen es hier am Grab von Wilhelm Busch, tauschen uns da die Ringe aus. Da war es auch noch am Nieseln, war schon dunkel. War nach 6 Uhr, waren beide in den Zug dahin gefahren und Friedhof war abgeschlossen. Über den Zaunsteig wollten wir auch nicht. Da haben wir uns dann aufgestellt, wo ungefähr das Grab war, in der Hoffnung, nicht weit entfernt zu sein. Und dann haben wir zusammen gebetet und dann haben wir uns die Ringe übergesteckt. Und ich meinte, das wäre der richtige Start für eine glückliche Verlobungszeit und eine lebenslange Ehe. Ja, meine liebe Frau hat mitgemacht, kein Wort dazu gesagt, aber ich denke, das war für sie schon eine harte Nuss, das so zu erleben. Hat man doch ganz andere Vorstellungen, wie man sich verlobt. Und ich kam mir sehr geistig davor und habe gar nicht gemerkt, wie ich meine Braut damals verletzt habe. Ich staune, dass sie es so ertragen hat mit mir. Oder wenn ich daran denke, wie sie zum ersten Mal nach Schwelm kam, da bin ich aufgewachsen, sie kam von Hagen. Meine Eltern waren gespannt, sie kennenzulernen. Sie war gespannt, meine Eltern kennenzulernen. Meine Geschwister waren ganz gespannt, wen bringt er jetzt da an. Und alle waren gespannt. Und sie fuhr dann mit dem Zug nach Schwelm in der Hoffnung und Erwartung, dass ihr Bräutigam dann am Bahnhof sie abholt, vielleicht mit dem Strauß Rosen in der Hand. Aber der Bräutigam, der hat seine Schwestern geschickt. Und ich habe dann vorgezogen, Fußball zu spielen mit den Jungs, die ich für den Herrn gewinnen wollte. Wir hatten Samstag Nachmittag, der Albrecht weiß das noch, bei Heraus im Haus, auf 20, 30 Jungs von der Straße, mit denen wir Sport machten, dann Bibelstunde. Und ich dachte, das wäre auch eine gute Lektion, wenn meine Braut doch lernt, frühzeitig und rechtzeitig wo die Grenzen unserer Liebe sind und unserer Beziehung und dass der an erster Stelle steht und die Arbeit für den Herrn und so weiter, kam ich mir auch sehr geistlich vor und habe nicht daran gedacht, was das für sie war, von meinen Schwestern abgeholt zu werden und meinen Eltern vorgestellt zu werden. Ich bin da erst spät abends gekommen und habe diese für mich ein bisschen peinliche Geschichte dann von Ferne beobachtet. Ja, so sind wir. Und wir ahnen oft nicht, und ich erzähle das nur, um deutlich zu machen, ihr werdet das als Ehemänner ähnlich erfahren haben, wie man sich auch sehr geistlich vorkommen kann und gar nicht merkt, wie man andere verletzt und auch die Ehefrau verletzt durch manchmal ein Verhalten, was wir dann noch mit der Bibel und mit Frömmigkeit irgendwie etikettieren. Das ist schon tragisch. Und deswegen möchte ich euch herzlich bitten, lernt rechtzeitig die Bibel zu lesen, zu verstehen, auch was die Bibel über uns Männer und Frauen sagt. Ich denke, das ist die rechte Gebrauchsanleitung, auch um uns selbst und unsere Ehefrau kennenzulernen und was der Herr von uns erwartet. Und das benötigt Zeit, das setzt voraus, dass wir miteinander reden, auch über die Probleme, die da sind. Und ich erinnere mich auch gut, dass da waren schon bestimmt 5, 6, 7 oder vielleicht noch mehr Jahre vergangen. Wir hatten schon 3, 4 Kinder, dass auf meinem Nachttisch eines Tages oder meines Abends, ich denke, ich sehe nicht richtig, es war eigentlich gar nicht üblich, dass auf meinem Nachttisch Bücher lagen, aber lag da ein Buch mit dem Titel Entdecke deine Frau. Also das, ich denke, was soll das denn entdecken, meine Frau? Also würde ich meine Frau nicht kennen, was gibt es da zu entdecken? Und bin ich dann blöd oder was? Was soll das überhaupt, entdecke deine Frau? Ich kenne doch wohl meine Frau. Ich brauche sicher nicht viel euch zu sagen. Meine Frau hatte bei mir eine Menge vermisst. Dass ich eben nicht mit Einsicht bei ihr wohnte. Dass ich mir nie die Mühe gegeben habe, sie wirklich zu verstehen, ihr Freude zu bereiten und auch auf ihr Wesen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Entdecke deine Frau. Ich habe das Buch nicht angefangen. Ich war beleidigt. Wie kann die mir nur so etwas hier servieren? Schließlich bin ich auch Buchhändler und weiß auch, welche Ehebücher in meinem Laden stehen. Da muss die mir das da hinlegen und präsentieren. Aber das war ein deutliches Signal. Und habe ich erst nach und nach mir das zu Herzen genommen, ja, also den Vorzug, das jetzt schon in hoffentlich jüngeren Jahren zu lernen, was der Herr von uns erwartet. Dass wir Einsicht haben und uns Mühe geben, sie zu verstehen und dann bei ihnen wohnen, als bei dem schwächen Gefäß ihnen die Ehre zu geben. Wertschätzung zeigen, Anerkennung, Lob und Respekt, Komplimente machen, sagen, ich habe dich lieb. Als ich die Geschichte Abraham studierte, da ist mir aufgefallen, und da habe ich mir gesagt, Mensch, das steht wirklich in der Bibel, als ich das zum ersten Mal ein bisschen überdacht habe, in 1. Mose Kapitel 12, als Abraham so einen Ausflug macht nach Ägypten, seine Frau mitnimmt, bevor sie nach Ägypten gehen, dann sagt er zu seiner Frau, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau bist, schön von Ansehen. Also der Abraham, der hat einen Blick für seine Frau und für die Schönheit seiner Frau und drückt das auch aus. Was danach kommt, ist nicht so schön. Der sagt, wenn die Ägypter dich sehen werden, dann werden sie dich holen und werden mich töten. Also deswegen, in Zukunft machen wir hier einen Deal. Wenn wir irgendwo hinkommen, wo er uns nicht kennt, dann sagt, du bist meine Schwester, damit es mir wohl geht, um deines Willen. Wie es dir geht, ist nicht so wichtig. Hauptsache, ich bleibe am Leben und so weiter. So hat der Abraham offensichtlich gedacht. Aber schön finde ich, dass er das überhaupt feststellt. Ich weiß, dass du eine Frau bist, schön von Ansehen. Bekommt meine Frau mal ein Kompliment von mir? Wann habe ich das letzte Mal meiner Frau gesagt, dass ich sie hübsch oder schön finde? Das müssen wir Männer auch lernen. Oder ich muss das wenigstens lernen. Vielleicht fällt euch das leichter wie mir. Aber das auch mal verbal auszudrücken, dass wir ein Kompliment machen. Und das ist wirklich für mich nicht leicht gewesen, vielleicht für dich als Ehemann auch nicht, aber so entscheidend wichtig. Und wenn uns das die Bibel so mitteilt, dann ist das für uns auch eine Aufforderung. Denn später in der Geschichte, da kommen sie nach Ägypten und da lesen wir dann, dass dann der Pharao seine Leute ausschickt und die sehen die Sarah und sie erkennen und sagen, Vers 14, Kapitel 12, und so geschah es aber in Ägypten war, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Also Abraham sah, sie war schön. Die Ägypter sahen, sie war sehr schön. Und deswegen der einfältige Rat an die Ehemänner hier, macht deiner Frau rechtzeitig Komplimente, bevor sie andere Komplimente von anderen Männern bekommt, die sie vielleicht noch schöner finden und sie vielleicht dadurch auch in Gefahr gerät. Ich glaube, dass viele Ehefrauen das sehr vermissen, dass der Mann mal ein Kompliment macht. Also, die nächste Aufgabe für uns Ehemänner, sag deiner Frau, was du für sie empfindest und dass du sie für schön hältst oder für sehr schön. Wertschätzung zeigen. Das war auch ein Problem für mich, ihnen Ehre geben, das deutlich zu machen, was sie uns wert ist. Und Frauen haben ja komischerweise eine Vorliebe für Blumen und ich habe die überhaupt nicht. Und konnte das nie begreifen, wie man solch ein Geschenk machen kann, das A, ziemlich teuer ist, nicht lange hält und überhaupt keinen Nutzen bringt. Also meiner Frau irgendein Küchengerät zu schenken oder einen Kasten Pralinen, die mir gut schmecken oder sonst irgendwas, war für mich nie ein Problem. Aber in einen Blumenladen zu gehen und dann einen Strauß Rosen zu kaufen, die meine Frau nun besonders liebte, ihr glaubt nicht, wie lange ich gebraucht habe, das zu tun. Das war eine Überwindung für mich. Ich habe mich geschämt, als ich in den Blumenladen ging. Ich wusste gar nicht, wie ich mich benehmen sollte. Wollte gerne ein paar Blumen kaufen. Dann sah ich den Preis und habe gedacht, wie kann man nur... Drei, vier Tage sind die weg im Mülleimer und was haben die gebracht? Überhaupt nichts. Das hat lange gedauert bei mir. Nun, jetzt sind die ja bei Lidl und Aldi, kriegt man die schon für 1,95 auf 2,95. Da fällt mir das ein bisschen leichter, aber das war damals, waren die wesentlich teurer. Und gerade dann, wenn sie Geburtstag hatte, da war nicht die Hosenzeit und so weiter. Warum fällt mir das so schwer? Warum fällt uns Männern das so schwer? Ihnen Ehre geben, etwas zu schenken, zu geben, wo wir keinen Nutzen von haben, ihr eine Freude machen und zeigen, was sie mir wert ist. Das müssen wir, meine ich, lernen. Also Plastikblumen, da wäre kein Problem gewesen. Also da hätte ich einen Sinn drin gesehen. Die kann man abstauben und die brauchen kein Wasser, die verwelken nicht und sehen auch immer frisch aus, aber sie duften eben nicht und das ist das Problem. Und meine Frau, ja, die hätte mir sicher auch gesagt, das ist typisch für dich. Ne? Plastikblumen, kein Duft, das ist unsere Ehe. Schade, wenn es so ist. Also lernen wir, unsere Frauen zu ehren und unsere Wertschätzung zu zeigen. Durch Worten, durch Gesten und dadurch, dass wir ihnen eine Freude machen. Ich habe das manchmal sehr schmerzlich lernen müssen. Bitte? Also, scheinbar bin ich nicht allein mit meinen Erfahrungen hier. Ich war eines Tages im Badezimmer und sah, dass ich habe die Zeit überzogen, ihr protestiert, ich merke schon. Ich mache sofort Schluss für unsere Pause. Und merke, dass meine älteste Tochter Christine hat ihr Tagebuch liegen gelassen im Badezimmer. Als Vater ist man immer so neugierig, was die Kinder so schreiben. Ich hoffe, ihr schreibt auch eure Tagebücher. Das ist leider auch nicht mehr üblich heute, aber eine gute Gewohnheit. Ich wünsche euch das sehr. Dann habe ich ein bisschen dann rumgeblättert, habe ich ein bisschen geschämt, aber ich wollte mal gucken, was meine Tochter so zu schreiben hat. Da war die letzte Eintragung. Das hat mich da wirklich, ich will nicht sagen, hätte mir Durchfall verursacht, aber fast war es so. Da stand dann drin, lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass Papa jetzt mal ein bisschen freundlicher zu der Mama ist. Punkt. Das ist schlimm, finde ich. Schön, dass sie gebetet hat. Ich denke auch, dass der Herr ihr Gebet erhört hat. Aber wenn man feststellen muss, dass die Kinder merken, zwischen den beiden stimmt es nicht so, da ist nicht so die Liebe, die Freundlichkeit, die eigentlich da sein müsste. Das war eine Lektion für mich und schenke der Herr, dass ihr euch erspart bleibt und dass ihr gute Ehemänner werdet. Jetzt lese ich doch noch was vor, bevor ihr in die Pause geht. Und zwar eine Eintragung von Georg Müller in seinem Tagebuch. Das können wir auch nachlesen, ohne uns schämen zu müssen. Das war am 31. Dezember, irgendwann 1800 noch was, stand da. Diesen Morgen entehrte ich den Herrn durch Reizbarkeit gegen meine liebe Frau. Und fast unmittelbar, nachdem ich von den Knien aufgestanden war und Gott gedankt hatte, dass er mir eine solche Frau gegeben hat. O Herr, behüte deinen Knecht in Gnaden vor offener Entehrung deines Namens. Lieber nimm ich bald heim zu dir. Könnten wir das nachbeten oder sprechen? Er war unfreundlich zu seiner Frau, war gereizt, ausgerechnet, nachdem er gebetet hat. Und dann merkte er, ich habe Gott entehrt, dadurch, dass ich unfreundlich war zu meiner Frau. Und dann betet er, Herr, behüte deinen Knecht in Gnaden vor offener Entehrung deines Namens. Bitte nimm mich bald lieber heim zu dir. Der hat ein feines Gewissen und ich wünsche, dass ich ein bisschen mehr davon habe und dass wir alle daraus lernen, unsere Frauen zu ehren, als Voraussetzung dafür, dass auch unsere Gebete erhört werden können.